Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der Gesang von Buckelwalen war das. Und dieser Gesang, der fasziniert uns Menschen, wie zum Beispiel schon seit 1970. Damals erschien eine Schallplatte mit dem Titel Songs of the Humpback Whale von dem Bioakustiker Roger Payne. Und von diesem Album hat er 100.000 Exemplare verkauft. Es hatte auch einen großen Einfluss auf die internationale Artenschutzbewegung. Wie die Meeressäuger ihre eigene Playlist zusammenstellen, darum geht es heute im Laufe der Sendung. Am Mikrofon ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Doch zunächst ein ernsteres Thema. Eine Sprengstoffdrohne hat gestern für Alarm am Flughafen Leipzig-Halle gesorgt. Ein Mitarbeiter des Flughafens, nach Medienberichten ein Busfahrer, hatte das Flugobjekt entdeckt und offenbar auch aus der Luft geholt. Glücklicherweise, muss man sagen. Doch professionelle Drohnenabwehr im zivilen Bereich sollte eigentlich anders aussehen. Wie? Dazu lief ein Forschungsprojekt der Universität Würzburg und weiteren Partnern, IDA, genannt. Geleitet wurde es von Dr. Julian Rothe am Lehrstuhl für Informatik 8. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Dr. Rothe, wo liegen denn die Herausforderungen bei der Drohnenabwehr, zum Beispiel an einem Flughafen?
Ja, wir müssen da immer unterscheiden zwischen dem militärischen Bereich, von dem viele Leute ja inzwischen mitbekommen haben, und dem zivilen Bereich. Und da liegen auch genau die ganzen Probleme oder die Herausforderungen. Im militärischen Bereich sagt man einfach, da fliegt eine Drohne, die schießen wir einfach ab. Die Kollateralschaden, die sind uns egal. Im zivilen Bereich ist das natürlich nicht so einfach. Da können wir nicht einfach sagen, wir schießen da jetzt mit scharfer Munition da drauf am Flughafen. Wir können auch nicht sagen, wir jammen jetzt einfach. Also das ist ja eine Möglichkeit, um Drohnen aus der Luft zu holen. Wir stören jetzt den Funkverkehr. Das können wir natürlich auch nicht machen, weil da haben wir natürlich auch den Kollateralschaden, dass da eventuell Flugzeuge selbst betroffen sind.
Wie sind Sie denn im Forschungsprojekt IDAS dieses Problem dann angegangen?
Dadurch, dass wir einfach verschiedene Möglichkeiten haben, Drohnen effektiv zu stören, beziehungsweise auch zu detektieren erstmal. Also es geht ja auch darum, dass die Drohne erstmal erkannt werden muss am Himmel. Auch das ist schon eine sehr schwierige Aufgabe. Dafür hatten wir im Projekt IDAS verschiedenste Lösungen, also verschiedene Sensorik, das heißt Radarsensoren, akustische Sensoren, optische Sensoren, die die Drohne erstmal erkennen müssen. Dann werden diese Daten fusioniert. Wir müssen ja auch noch unterscheiden, geht es jetzt hier um eine Drohne oder geht es jetzt hier um einen, vielleicht sogar nur einen Vogel, der da irgendwie in gewisser Weise zu uns herfliegt. Wir wollen jetzt nicht den Vogel aus der Luft holen. Und sobald wir dann entscheiden, wir müssen jetzt eingreifen, dann muss da natürlich auch eine Logik laufen. Da muss ein Entscheider am Ende dabei sitzen, der sagt, okay, jetzt wird eine Abwehrmaßnahme eingeschaltet. Das kann jetzt sein, dass wir nur bestimmte Frequenzbänder stören. Und ansonsten hatten wir in dem Projekt, und das war auch Teil besonders unserer Aufgabe, auch noch Drohnen, die diese andere Drohne in der Luft eingefangen haben mit einem Netz. Und so haben wir dann eben nicht diese Kollateralschäden, dass die Drohne jetzt aus der Luft fällt, sondern diese Drohne wird fest in dem Netz gefangen und kann dann zu einem sicheren Punkt abgelegt werden.
Im Fall vom Flughafen Leipzig-Halle hat es die Drohne ja nun bis auf das Flughafengelände geschafft. Also liegt da eine gewisse Schwachstelle bei dem Erkennen dieser Objekte?
Ja, also die Detektion, die Erkennung ist auf jeden Fall ein ganz schwieriger Punkt. Man muss sich jetzt vorstellen, diese Drohnen, die sind ja sehr, sehr klein im Vergleich zu jetzt zum Beispiel einem Flugzeug und fliegen trotzdem mit einer hohen Geschwindigkeit. Dass man da jetzt mit der Sensorik eine Drohne von einer weiten Entfernung auch erkennt, dass sie angeflogen kommt, das ist schon sehr schwierig. Und die Angreifer, also potenziellen Angreifer, die wissen natürlich auch, welche Systeme jetzt aufgestellt werden, um die Drohnen selbst zu detektieren und nutzen das aus. Also zum Beispiel dadurch, dass sie jetzt eher in Bodennähe fliegen, dass sie vielleicht auch irgendwo abgesetzt werden, mal kurz warten und dann weiterfliegen. Also das ist auch so ein bisschen so ein Maus-und-Katz-Spiel. Das ist natürlich immer Angreifer versus Verteidiger.
Aber was würden Sie sagen? Mangelt es im Moment noch an der Verfügbarkeit der Technologie oder an der Umsetzung an den Flughäfen?
Ja, ich denke, das hängt irgendwo zwischendrin. Also die Forschung ist da schon seit einigen Jahren dran. Also wir arbeiten da schon seit 2017 an der Forschung von Drohnenabwehr. Aber dass dann aus der Forschung wir herausgehen über einen Prototypen zu einem Produkt hin, das ist natürlich ein langer Weg. Das ist so das eine Problem. Und das andere Problem ist, speziell ein Flughafen ist auch nochmal ein ganz schwieriger Fall. Das ist ja ein riesiges Gelände, was abgesichert werden muss, dass wir da den ganzen Luftraum beachten. Das ist einfach was jetzt in den letzten Jahren erst als neues Thema dazu kam.
sagt Dr. Julian Rothe von der Universität Würzburg zur Drohnenabwehr an Flughäfen. Wenn männliche Buckelwale singen, dann tun sie das üblicherweise zur Paarungszeit, um die Weibchen zu beeindrucken. Meeresbiologinnen haben nun ganz genau hingehört und entdeckt, die Tiere verfügen dabei über eine richtige Playlist. Welche Gesänge sie auswählen, das hängt zum Beispiel von der Tauchtiefe ab. Guido Meyer stellt uns die Buckelwal-Variationen vor.
Einmal ganz tiefe Luft holen. Und dann geht's hinab in die Tiefe, mit vollen Lungen, bereit für den Gesang.
Wenn die Wale absteigen, stoßen sie sehr hochfrequente, langgezogene Laute aus. Wahrscheinlich benötigen sie mehr Luft und mehr Energie, um diese langen, hohen Töne zu erzeugen.
Julia Zay hat sich 6 Jahre lang am College of Arts and Sciences der Syracuse University im US-Bundesstaat New York mit dem Gesang von Buckelwalen beschäftigt. Dazu hat sie 16 Tiere rund um Hawaii mit Messinstrumenten versehen. Sie haben das Schwimmverhalten und die Geräusche der Tiere aufgezeichnet. Nach einer gewissen Zeit fielen sie von selbst ab. Die Meeresbiologen haben sie eingesammelt und ausgewertet.
I overlaid the two, so we mapped out what
Ich habe beide Kurven übereinander gelegt, also die Schwimmbahn und die Art des Gesangs. Sie stimmten nahezu perfekt überein. Die Wale singen einen bestimmten Teil ihres Liedes und ändern diesen, wenn sie tiefer sinken.
Sind die Töne weiter oben noch hoch und langgezogen, werden sie immer tiefer, je tiefer auch der Wal taucht.
The most variety of their song themes occurred at the bottom.
Die meisten Variationen innerhalb eines Liedes kommen am tiefsten Punkt des Tauchgangs vor. Es gibt Beschränkungen, was und wie Wale singen können, die mit ihrer Position innerhalb der Wassersäule zu tun haben. In der Tiefe verbreitet Schall sich weiter, da er auf weniger Hindernisse trifft.
Das scheinen die Wale zu wissen, denn dort unten sei ihnen die größte Aufmerksamkeit sicher, glaubt auch Susan Parks vom Bioacoustics and Behavioral Ecology Lab der Syracuse University.
Die größte Ausbreitung von Tönen erfolgt in größeren Tiefen. Die Tiere bekommen die meiste Aufmerksamkeit, wenn sie ganz unten sind.
Dort unten können die männlichen Tiere, und nur die sind es, die singen, so richtig auf die Pauke hauen. Weibchen stehen auf Gesangskünstler. In Buckelwalkreisen gilt das als Zeichen für Potenz.
The humpback whale song usually is between maybe 10 or 30 minutes for like one song to be sung.
Ein Buckelwal-Lied ist normalerweise zwischen 10 und 30 Minuten lang. Damit dauert es genauso lange, wie das Tier zum Atmen, Abtauchen und für den Wiederaufstieg braucht. Der Tauchgang und die Länge eines Songs sind also eng miteinander verknüpft.
And so the dive and the duration of the song are very tightly linked.
Neben dem Paarungstrieb gibt es weitere Faktoren, die die Musik der Buckelwale bestimmen, zum Beispiel die Menge des noch vorhandenen Restsauerstoffs in den Lungen und der Auftrieb, den die Tiere im Wasser halten müssen. Noch ungeklärt ist das Henne-Ei-Problem.
It's sort of an interesting question of whether the diving timing dictates the song timing or
Es wäre interessant zu wissen, ob der Tauchvorgang das Timing des Songs diktiert oder umgekehrt. Gestalten die Tiere ihr Schwimmverhalten so, dass es zu ihrem Lied passt, oder singen sie so lange eine Strophe, bis der Tauchvorgang zu Ende ist?
Weitere Studien werden folgen, die dann weitere Buckelwalpopulationen in anderen Ozeanen dieser Welt einschließen sollen.
Die Playlist der Buckelwale, präsentiert von Guido Meyer. Gestern Morgen gegen 8:30 ist eine ausgediente Oberstufe einer Falcon 9-Rakete auf dem Mond eingeschlagen, ungewollt und ungeplant. Das Unternehmen SpaceX, dem die Rakete gehört, hat damit eine gewisse Sorglosigkeit an den Tag gelegt im Umgang mit der ausgedienten Rakete mit Weltraumschrott. Aber könnte das auch ein juristisches Nachspiel haben? Das wollte ich wissen von Markus Schladebach. Er ist Professor an der Universität Potsdam und Experte für Weltraumrecht. Herr Professor Schladebach, Diese Raketenoberstufe stammt von dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX. Dürfen solche Firmen denn einfach ihren Schrott auf dem Mond abladen?
Wenn man davon ausgeht, dass das eine aktive Handlung ist, dann wird man wohl sagen, nein, das ist nicht denkbar, das ist nicht zulässig. Nun ist es allerdings so, dass diese Raketenoberstufe unkontrolliert im All unterwegs war. Eine rechtliche Verpflichtung, jetzt dafür einzustehen, ist nur dann gegeben, wenn man dem Unternehmen ein Verschulden, also eine grobe Fahrlässigkeit oder einen Vorsatz unterstellen könnte. Ansonsten sieht das Weltraumrecht dafür keine Regelung vor.
Sie sagen das Weltraumrecht. Welche Gesetzeswerke und welche Abkommen stehen denn dahinter? Also welche Regeln, was erlaubt es auf dem Mond für Privatunternehmen oder auch für staatliche Akteure?
Ganz generell haben wir einen Mondvertrag von 1979, der die spezifischen Verhältnisse auf dem Mond regeln wollte, der allerdings von nur ganz wenigen Raumfahrtnationen unterschrieben worden ist und deshalb keinerlei große Bedeutung hat. Deshalb ist maßgebend der Weltraumvertrag, der etwa 12 Jahre älter ist, nämlich von 1967 stammt, der eine Haftungsregelung vorsieht, die dann in einem weiteren Abkommen, nämlich im Weltraumhaftungsübereinkommen, nochmal konkretisiert worden ist. Dabei wird unterschieden, ob diese Schäden auf der Erdoberfläche entstehen, dann greift eine sehr strenge Gefährdungshaftung oder aber, wie in unserem Fall, Schäden im Weltraum oder auf Himmelskörpern entstanden sind, dann ist eine doch etwas lockere Verschuldenshaftung geregelt worden, bei der man dann eben tatsächlich feststellen muss, ob es eben diese grobe Fahrlässigkeit oder den Vorsatz gibt.
Der Mond ist ja groß und es ist nichts passiert in diesem Fall. Aber in den kommenden Jahren wollen ja auch etliche Staaten dorthin fliegen und sogar Mondbasen aufbauen. Das Ganze konzentriert sich auf die Südpolarregion, weil es dort Wasser gibt in tiefen Kratern. Das heißt, die Verkehrsdichte, die wird zunehmen auf dem Mond. Und wenn dann ein Unfall passiert, mit einer Raketenstufe zum Beispiel, die außer Kontrolle gerät, dann würden solche Regelungen zur Anwendung kommen?
Absolut. Dann würde man fragen, wem dieses Unternehmen, wenn es ein Privatunternehmen ist, staatlicherseits zugerechnet wird. Dann am Ende sind nach dem Weltraumvertrag dort nach dem Artikel 6 stets die Staaten verantwortlich, die hinter einem solchen Unternehmen stehen, weil diese Staaten den Privatunternehmen auch Genehmigungen für ihr Operieren im Weltraum erteilen müssen. Und nach diesen Grundsätzen, die ich beschrieben habe, liegt ein Verschulden vor, wird dann herausgefunden werden müssen, ob und in welcher Weise eben dieser Staat verantwortlich ist.
Um in Zukunft solche Unfälle zu vermeiden, gibt es denn Vorschriften zum Teilen zum Beispiel von Flugdaten oder von anderen Aktivitäten auf dem Mond?
International verbindliche Vorschriften gibt es dazu nicht. Allerdings ist jede Raumfahrtagentur für Europa, die ESA, so ausgestattet, dass sie selbst einen Überblick sich verschafft über die operierenden Satelliten und sonstigen Raumfahrtgegenstände. Was sehr modern, was sehr neu ist, es ist seit kurzem ein Vorschlag im Raum, der ein sogenanntes Space Traffic Management einführen soll, also eine Art Vorschlag, wie eine Verkehrsordnung für den Weltraum künftig aussehen könnte. Da gibt es interessante wissenschaftliche Vorschläge, die natürlich noch in den entsprechenden Gremien, zum Beispiel im UN-Weltraumausschuss in Wien, beraten und dann natürlich auch verabschiedet werden müssen, um genau solche Kollisionsgefahren, vor allem im erdnahen Weltraum, möglichst auszuschließen.
Sagt Professor Markus Schladebach, Jurist an der Universität Potsdam. Luftkurorte in den Bergen, die werben damit, dass sie besonders reine Luft anbieten. Die Luft dort ist nicht nur sauber, sondern auch arm an Sauerstoff. Der menschliche Körper, der kann sich daran anpassen und auf manche neurologische Erkrankung wirkt Sauerstoffmangel geradezu wohltuend. Ein Forschungsteam der Harvard University möchte diesen Effekt nun nachahmen mit einer Pille. Zumindest bei Mäusen scheint das auch zu funktionieren, weiß Volkert Wildermuth.
Höhenluft gilt als gesund und das auch für Patienten mit neurologischen Problemen.
Das Konzept ist ja nicht ganz neu und es gibt ja auch so anekdotische Beschreibungen von auch Parkinson-Patienten, die sagen, dass sie in Höhenluft besser zurechtkommen.
So die Neurologin Britt Mollenhauer von der Paracelsus-Elena-Klinik Kassel. Eine schwedische Studie konnte zeigen, dass eine Woche sportlicher Übungen in den Bergen Parkinson-Symptome für 3 Monate bessert. Regelmäßige Ausflüge ins Gebirge lassen sich aber nicht für alle Betroffenen organisieren und auch kurzfristige Therapien mit sauerstoffarmer Luft sind aufwendig. Deshalb versucht das Team um Vamsi Muta von der amerikanischen Harvard Medical School schon seit einiger Zeit ähnliche Effekte mit Medikamenten zu erzielen. Ein Wirkstoff stammt aus der Therapie der Sichelzellanämie und sorgt dafür, dass die roten Blutkörperchen weniger Sauerstoff ins Gewebe abgeben. Der Körper bildet daraufhin mehr rote Blutkörperchen. Für Sportler ist das der entscheidende Effekt des Höhentrainings. Für die Therapie von neurologischen Leiden wäre es aber kontraproduktiv. Deshalb bremst das Harvard-Team die Produktion der roten Blutkörperchen mit einem zweiten Wirkstoff aus der Krebstherapie.
Also ich fand jetzt diese Kombination der Therapie ganz gut, dass man versucht, den Transport von Sauerstoff in die Zelle zu reduzieren und dann eben auch kompensatorische Mechanismen, um mehr Sauerstoff zu binden, den eben auch zu blocken. Das ist ja auch offensichtlich ganz gut toleriert.
Allerdings vorerst nur in Versuchsmäusen im Rahmen der Grundlagenforschung. Untersucht wurden 3 Tiermodelle für unterschiedliche Formen von Bewegungsstörungen. Das Lai-Syndrom, die Friedreich'sche Ataxie und Parkinson. Ursache sind jeweils absterbende Nervenzellen in unterschiedlichen Bewegungszentren. Für die Studie wurde die Höhenluft in der Pille nach Auftreten der Symptome über mehrere Wochen verabreicht. Bei allen 3 Krankheitsmodellen verbesserte sich die Beweglichkeit und Koordination der Mäuse, etwa beim Balancieren auf einem langsam rotierenden Stab. Beim Modell des Lai-Syndroms stieg sogar die Lebenserwartung.
Also ich finde das schon recht überzeugend, weil es eben auch eben nicht nur in einem Modell, sondern in verschiedenen Modellen gezeigt wurde. Das führt offensichtlich auch dazu, dass bestimmte Symptome jetzt bei Mäusen besser werden und eben möglicherweise bestimmte Krankheiten auch einfach protektiv damit angegangen werden können.
Als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen kennt Britt Mollenhauer die Krankheitsbilder. Sie vermutet, dass gerade der Mangel an Sauerstoff in den Nervenzellen Reaktionen auslöst, die deren Widerstandsfähigkeit gegen die Krankheitsprozesse steigern.
Dieser Artikel hat mich eigentlich wahnsinnig gefreut, weil wir sehen auch in einem anderen Zusammenhang einen ähnlichen Effekt, dass nämlich Zellen widerstandsfähiger sind, und zwar ist es beim Fasten. Also offensichtlich ist weniger mehr, und das bezieht sich jetzt in diesem Fall hier auf den Sauerstoff und aber offenbar auch auf die Kalorienzufuhr. Und das wiederum sehen wir durchaus beim Menschen.
Den Einfluss des Heilfastens bei Parkinson untersucht die Neurologin gerade in einem eigenen Projekt. Die Höhenluft per Pille könnte diesen Ansatz ergänzen. Doch der Weg ist weit, von Mäuseversuchen bis hin zu einer Anwendung am Menschen. Die Wirkstoffe der Höhenluft per Pille befinden sich in den ersten Phasen der klinischen Erprobung. Da es am Ende um eine Dauerbehandlung geht, muss auch geprüft werden, ob der leichte Sauerstoffmangel im Gehirn nicht zum Beispiel die geistigen Fähigkeiten beeinträchtigt.
Höhenluft in einer Pille, ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude.
Mini-Dinosaurier waren nicht konkurrenzfähig. Dinosaurier gab es in vielen Größen, vom 800 Tonnen schweren Patagotitan Majorum bis zum kaninchenkleinen Mini-Raptor, der nur ein 0,5 Kilo auf die Waage brachte. Warum es keine noch kleineren Dinosaurier gab, war bisher ein Rätsel. Denn Säugetiere und Vögel gibt es in diesem Größenbereich. Im Fachjournal Evolution bieten Wissenschaftler aus den USA jetzt eine Erklärung an. Die Minisaurier konnten sich vermutlich nicht gegen die Konkurrenz ähnlich kleiner Säugetiere durchsetzen, die zeitgleich mit ihnen lebten. Die entsprechende ökologische Nische war also schon besetzt. Umgekehrt hatten die großen Dinosaurier bis zu ihrem Aussterben verhindert, dass sich ähnlich große Säugetiere entwickeln.
Mücken mögen manche Menschen mehr.
Wen sie bevorzugt stechen und wen sie eher in Ruhe lassen, hängt von Unterschieden im Körpergeruch ab, wie Wissenschaftler aus den USA herausgefunden haben.
Mücken nehmen chemische Stoffe wahr, die von der Bakteriengemeinschaft auf der Haut produziert werden. Weil jeder Mensch ein eigenes Hautmikrobiom besitzt, unterscheidet sich auch der Körpergeruch entsprechend. Verschiedene Mückenarten haben dabei unterschiedliche Vorlieben, schreiben die Forscher im Fachjournal iScience. Ägyptische Tigermücken und gemeine Stechmücken bevorzugen Menschen, deren Duftfahne zyklische Alkohole und Monoterpene enthält. Asiatische Tigermücken fliegen dagegen auf Ketone. Diese Präferenzen zu kennen, könnte auch für den Schutz vor Krankheiten nützlich sein, die von Stechmücken übertragen werden.
Auf der Sonnenoberfläche gibt es kleine Plasmawirbel.
Die Wirbel sind Anzeichen für Instabilitäten im Plasma, die entstehen, wenn zwei Flüssigkeiten mit verschiedenen Geschwindigkeiten aneinander vorbeiströmen. Das berichtet ein internationales Astronomieteam im Fachmagazin Nature. In den Wirbeln vermischen sich magnetisiertes und nicht magnetisiertes Plasma, was die Ausbreitung des Magnetfelds der Sonne von der Oberfläche in die Atmosphäre beeinflusst. Um sie mit einem Teleskop zu erkennen, muss die Auflösung so hoch sein, dass Strukturen mit einer Größe von 20 Kilometern sichtbar werden. Das ist vergleichbar damit, eine 1-Euro-Münze aus 180 Kilometern Entfernung zu erkennen.
Pflanzen können auch Fleischprotein herstellen.
Genetisch veränderte Tabak- und Salatpflanzen können in ihren Chloroplasten Myoglobin produzieren, einen zentralen Baustein von Muskelfleisch. In Chloroplasten läuft auch die Photosynthese ab. Sie haben ein eigenes Genom, in das sich die Bauanleitung für Schweinemyoglobin stabil einbauen lässt, schreiben britische Wissenschaftler im Fachjournal Frontiers in Plant Science. Das Myoglobin könnte dann bei der Produktion von sogenanntem Laborfleisch eingesetzt werden, das als nachhaltige Alternative zu tierischem Fleisch gilt.
Pumas verhindern Verkehrsunfälle.
Pumas und andere große Raubkatzen beeinflussen das Verhalten von Beutetieren wie Rehen. Sie sorgen so indirekt dafür, dass es weniger Zusammenstöße mit Autos gibt. Insgesamt reduzieren die Raubkatzen Verkehrsunfälle um knapp 70%, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Current Biology. Leben Pumas in der Gegend ist das Wild häufiger tagsüber unterwegs und hält sich eher in abgeschiedenen Gebieten auf, in denen es weniger Straßen gibt. Das zeigen Auswertungen von Bildmaterial aus Kamerafallen, die auf der Olympic-Halbinsel im US-Bundesstaat Washington aufgestellt sind. Zusätzlich passieren die Zusammenstöße häufiger tagsüber, wenn sie im Schnitt weniger schwer sind als nachts, weil die Fahrer die Tiere auf der Fahrbahn schneller erkennen können.
Sternzeit, 6. August. Die Frau im Mond bei den sieben Schwestern. Nach 1 Uhr früh strahlt am Osthimmel die abnehmende Mondsichel. Ein Stück links von ihr steht der Sternhaufen der Plejaden. Unser Trabant nähert sich jetzt Tag für Tag der Sonne, bis zum Neumond mit Sonnenfinsternis am kommenden Mittwoch. Der Mond ist die kleine Schwester der Erde. Das mag ungewohnt klingen, doch tatsächlich ist der Mond, lateinisch Luna, in den meisten Sprachen weiblich. Fritz Langs berühmter Film hieß also zu Recht Die Frau im Mond. Rein astronomisch sind Erde und Mond eher ein Doppelplanet als ein klassisches System aus einem großen Planeten mit viel kleineren Begleitern. Die Monde von Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun sind alle im Verhältnis zu ihrem Planeten viel kleiner als unser Mond. Frau Luna hat heute Nacht wunderschöne Begleitung. Die Plejaden gehören zu den markantesten Himmelsobjekten. Zu allen Zeiten sind sie den Menschen aufgefallen. Schon auf den Höhlenzeichnungen von Lascaux sind sie dargestellt. In der griechischen Mythologie sind die Plejaden die sieben Töchter des Atlas und der Pleione. Weil ihnen der Jäger Orion stets nachstellte, versetzte Zeus die Schwestern als sieben Gestirn an den Himmel. Weil die Plejaden so auffällig und von allen bewohnten Gebieten der Erde aus zu sehen sind, kam ihnen in fast allen Kulturen eine große Rolle bei kultischen Festen zu. Zudem dienten sie den Menschen zur zeitlichen und örtlichen Orientierung, etwa beim Ackerbau oder in der Seefahrt. Nach Mitternacht trifft sich die abnehmende Mondfrau mit den sieben Schwestern am Osthimmel.
Das war die heutige Sternzeit von Dirk Lorenzen. Und wenn Sie unserem Mr. Sternzeit schon immer mal eine Frage stellen wollten, haben Sie morgen früh eine gute Gelegenheit dafür. In der Sendung Lebenszeit ist er zu Gast, zusammen mit der Astrophysikerin Susanna Randall. Es geht um die Frage, warum uns der Blick ins All fasziniert. Morgen früh um 10.08 Uhr im Deutschlandfunk. Forschung aktuell hingegen geht zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Arndt Reuning.